Kapitel 1 – Der Dschungel. Rauschen. Die Welt des jungen Mandalorianers Jangs Neum war verschwunden. Es gab nur noch den Kreis, in dem er sich befand. Direkt neben ihm im Kreis wirbelten die verschwommenen Umrisse seines Gegners umher. Jangs und er waren durch den rauschenden Fluss verbunden. Jangs dachte nicht nach, wohin er seine Arme, Beine, Fäuste, seinen gesamten Körper brachte. Er wurde vom Fluss mitgerissen, einem wilden Zerren, das ihn gerade noch erahnen ließ, was er tat. Er schlug, er trat, er blockte, er wich zurück. Die Koordination der Angriffe übernahm der Fluss für ihn. Er selbst musste lediglich das Rauschen und den Schmerz ertragen. Jangs nahm wahr, wie seine rechte Faust auf den Bauchbereich seines Gegners zuschoss. Gleichzeitig fing die linke einen Angriff ab, der auf Jangs Kopf gezielt worden war. Die linke Handfläche schmerzte, die Finger umklammerten die gegnerische Faust, die Armmuskulatur spannte sich, im selben Moment traf Jangs mit dem anderen Arm den Bauch seines Kontrahenten. Mit nur einer dünnen Stoffschicht als zusätzlichem Schutz verließ sich der Gegner auf die Muskulatur, um den Schlag schadlos zu überstehen. Ehe Jangs die Wirksamkeit seines Treffers einschätzen konnte, riss ihn der Fluss in eine gänzlich andere Position, zog ihn dem Boden entgegen, trieb ihn an, sich fallen zu lassen. Fast gleichzeitig mischte sich in das Rauschen des Flusses der Luftzug eines Beins, das über Jangs Kopf hinwegfegte. Der junge Mandalorianer wartete den Bruchteil eines Herzschlages lang und stieß sich dann vom schlammigen Erdreich ab, katapultierte sich in die Richtung des Gegners, schmetterte ihm den rechten Ellenbogen gegen den Brustkorb. Es knackte. Kein Bruch, dieses Geräusch hätte Jangs erkannt, aber vermutlich eine kleinere Prellung. Vor dem Hintergrund des Rauschens hörte Jangs, wie Luft die Lungen seines Gegners verließ, als dieser sich verkrampfte und zurückwich. Ein nur wenig beherzter Gegenschlag traf Jangs plötzlich mitten ins Gesicht, die linke Wange wurde zuerst nur taub, aber nachdem er seinen Gegner niedergeworfen hatte, fing sie an, stärker und stärker zu schmerzen. Taraish, Sheku, Shan, eine Stimme erklang von außerhalb des Kreises, einem Ort, der fast gleichbedeutend mit einer anderen Galaxis war. Etat, Rizal, Raishia. Nein, nicht nur fast. Die Welt außerhalb war eine andere Galaxis, denn im Kreis existierten feste Bestandteile dieser Galaxis nicht. Der Kampfzirkel kannte keine Worte, keine Fragen, keine Gedanken, keine Gefühle. Diese Dinge waren der Welt hinter seinen Grenzen vorbehalten. Kuir, Ern, Zart. Der Zirkel war ein von den Mandalorianern geschaffenes Universum. Er wurde immer wieder neu geschaffen, manchmal mit anderen Gesetzen. Die Entscheidung, welche Waffen im Zirkel existieren durften, wurde vor jedem Duell neu getroffen. Es gab lediglich zwei Gesetze, die sich niemals änderten, die ein unüberwindbarer Bestandteil der Zirkelgalaxis waren. Keine Todesstöße, kein Verlassen des Zirkels. Solos. Die Stimme von außerhalb hatte den noch immer liegenden Gegner ausgezählt. Jangs wusste, dass der andere Mandalorianer keinesfalls bewusstlos war, aber der Kampf hatte lange gedauert und der Liegende war am Ende seiner Kräfte. Jeden Versuch aufzustehen hätte Jangs mühelos verhindern können. Mit der Nennung der letzten Ziffer, Solos, verschwand die Zirkelgalaxis. Wo sie noch einen Herzschlag zuvor gewesen war, befand sich nun ein mit weißer Farbe umrandetes Fleckchen Erde, aufgeweicht vom letzten Regen. Ein wenig Blut schwamm in einer Pfütze am Rande des Kreises, es hatte sich nicht ganz im Regenwasser gelöst. Jangs starrte auf die Pfütze, weil er den Besiegten nicht ins Gesicht sehen wollte. Ein falscher Gesichtsausdruck, und der andere konnte es als Spott auffassen. Ebenso durfte Jangs ihm nicht aufhelfen. Solos war die mandalorianische Zahl, die auf den ersten Blick nicht mehr bedeutete als 1. Die Stimme, die einem Mann namens Daegrin gehörte, hatte von 10 abwärts gezählt. Solos hatte dabei eine mehrfache Bedeutung. Die häufigste, neben der Funktion als Zahl, war allein. Genauer noch, verwundbar. Und eben das traf auf den Besiegten zu. Garpaji, Jangs, brummte Daegrin und nickte Jangs zu, sich dann dem Besiegten zuwendend. Dieser war bereits wieder bei Kräften und hatte sich aufgesetzt. In seinem Gesicht stand einfache Wut. Garpaji, du gewinnst. Jangs ließ die Worte durch seine Gedanken wandern, drehte sie umher, begutachtete sie von allen Seiten, übersetzte sie sogar ins galaktische Basic. Einst hatte er sie als Geschenk betrachtet. An seinen ersten Sieg, an die erste Nennung dieser zwei Worte erinnerte sich Jangs noch genau. An seine erste Niederlage noch genauer. Doch die Vergangenheit galt unter Mandalorianern als weitgehend belanglos. Hätte Daegrin Jangs Gedanken gehört, er hätte ihn gescholten. Jangs war mit einem Alter von 19 schon seit 6 Jahren volljährig. Doch Daegryn gehörte zu jenen, die einen Jungen wohl erst dann als wirklichen Krieger betrachteten, wenn er im größten Krieg gekämpft hatte, den die Galaxis je gesehen hatte. Jenks setzte sich in den Schatten eines der Camphäuser, ließ den Schweiß ins Gras hinabtropfen. Ich schätze, dachte er in einem Anflug düsteren Humors, übermorgen bin ich dann auch in Daegryns Augen erwachsen. Aus den privaten Audioaufzeichnungen von Jenks Neum, 3963 vor Yavin, 4 Stunden vor dem Beginn der Mandalorianischen Kriege. Ich weiß nicht, warum ich diese Worte aufzeichne. Ich weiß, dass ich es nicht sollte. Es ist unmandalorianisch. Wenn Daegryn oder Candorus davon wüssten, dann würden sie mich einen Arrueti nennen. Einen Fremden, einen Außenseiter, einen Verräter. In unserer Sprache existiert kein Unterschied. In den Köpfen ein winziger. Einer der anderen würde den Sinn dieser Aufzeichnung noch weniger verstehen, als ich es tue. Wir Mandalorianer leben in der Gegenwart. Diese einfache, beinahe Tatsache findet sich in allem wieder. In unserem Leben, unserem Denken, unserer Sprache. Mandora ist eine gesprochene Sprache, ausgelegt auf die Gegenwart. Ihr Ursprung liegt bei unseren Vorfahren, und unsere Vorfahren liegen begraben. Irgendwo. Mandora ist eine Sprache, die in der Schlacht verwendet wird, und ich denke, sie wurde auch in der Schlacht geprägt, vielleicht sogar vor Urzeiten dort geschaffen. Mandora kennt Vergangenheit und Zukunft, aber die Krieger nicht. Wir neigen dazu, in der Gegenwart zu sprechen und die Sonderform für andere Zeiten, die wir mehr für Fremde als für uns selbst geschaffen haben, nicht zu verwenden. Das Hier und Jetzt zählt. In den Liedern von vergangenen Kriegen, die trotz allem ein fester Bestandteil unserer Kultur sind, verwenden wir das Präsens, weil die Vergangenheit die Taten unserer Vorfahren herabstufen würde. Vergangenheit, Ruyot in Mandora, hat einen negativen Klang. Mit Vankuriath, der Zukunft, ist es ähnlich. Ein Krieger weiß nicht, so sagt man, ob er den heutigen Tag überlebt. Manche glauben, wer vom Morgen spricht, stirbt, weil er dem Jetzt keine Beachtung mehr schenkt. Ich denke ständig an Übermorgen. Die Aufzeichnung beenden, sagte Jenks und nickte sich selbst unbewusst zu. Der riesige metallische Käfer, der vor ihm in einer leeren Nebenhalle des Hangars stand, reagierte nicht. Einzelne Lichtflecken glänzten auf der von trüber Dunkelheit umgebenen und überzogenen Haut des Wesens, das die Größe eines Raumjägers besaß. Jenks deutete ein Augenrollen an, während er langsam vom kalten Boden aufstand. Kirr, sagte er resigniert und benutzte damit das mandalorianische Wort für Ende. Jetzt erst reagierte der Käfer und das Licht des in seine Seite integrierten Mikrofons erlosch. Du sprichst viele Sprachen, Babuir, brummte Jenks auf Mandora. Du hast die Basic-Anweisung genau verstanden. Er ließ seinen Blick über den massiven Körper des metallischen Geschöpfes schweifen, in dessen unergründlichen Datenkernen er von diesem Augenblick an seine Tagebucheinträge speichern wollte. Ein eigenartiger Gedanke, wenn er bedachte, dass ihm nur noch 38 Stunden blieben. Oder war genau das der Grund, warum er es tat? An einer Stelle von Babuirs Rumpf leuchtete ein grüner Lichtstreifen auf, aus dem alsbald nebelartige, schimmernde Dämpfe austraten. Binnen 3 Sekunden hatte der Nebel einen Bereich von der Größe eines Kleinkindes ausgefüllt, mitten in der feuchten Luft zwischen Jenks und dem metallenen Geschöpf namens Babuir. Es war ein Gas, eine spezielle Abart, die fähig war, ein in ihr Zentrum projiziertes Holobild gestochen scharf und lediglich ein wenig grünstichig wiederzugeben. In der Kugel aus Gas erschien der Oberkörper von Candorus Ordo, der zum Bauchbereich hin zunehmend transparent wurde und schließlich aufhörte. »Wir sind Krieger«, erklang es auf Mandora aus den Lautsprechern Babuirs, während das Hologramm von Candorus die Lippen bewegte. Wir leben die Sprache der Krieger. Wir leben den Weg der Krieger. Mandora zu sprechen ist eine der Resonar, eine der 6 Pflichten. Jenks blickte dem im Nebel verschwindenden Candorus nach, sah dann zu Babuir. Sein Blick drang in das ein, was auf den ersten Blick die Augen des Käfers waren, auf den zweiten lediglich Photorezeptoren eines Druiden und auf den dritten sehr viel mehr. Babuir war das, was andere, unwissende Völker der Galaxis lediglich einen Druiden nennen mochten. Auch die Tatsache, dass er älter war und werden würde, als die meisten bekannten Lebensformen, hätte sie nicht sonderlich gekümmert, hätten sie von ihm gewusst. Nur die Mandalorianer ahnten, wie viel Leben und Intelligenz in einem Basilisk-Kriegsdruiden steckte. Und nur Jenks wusste, dass Babuir ihr König war. Der einzige von ihnen, der niemals sprach, obgleich er es konnte, sondern allein über im Laufe seines langen Lebens aufgezeichnete Bilder kommunizierte, der einzige von ihnen, dem man nachsagte, intelligenter und weiser als viele wirkliche Lebewesen zu sein, der einzige von ihnen, der ganzen Generationen von Kriegern gedient und sie begleitet hatte. »Ich kenne diese Aufzeichnung«, wies Jenks das Wunder, dessen er einmal mehr Zeuge wurde, beinahe unwirsch zurück. Candorous hat mir die Raisonnar bei jeder erdenklichen Gelegenheit erklärt. Erklärt war das falsche Wort. Vorgehalten hatte Jenks eigentlich sagen wollen, aber er wollte nicht unhöflich sein. Candorous war kein schlechter Lehrer gewesen, und er wollte in seiner Abwesenheit nicht schlecht über ihn sprechen. Der Basilisk ließ ein sanftes Brummen ertönen, neigte den massigen Kopf ein wenig nach links. In dem breiten Portal, das die kleine Nebenhalle mit dem größeren Hangargebäude verband, erkannte Jenks die zierliche Silhouette einer jungen Frau. Mit gezielten, behutsamen Schritten trat sie durch den Nebel der Dunkelheit hindurch auf ihn zu, das Licht von Babuirs Holoprojektoren verfing sich in ihren Augen und ließ sie aufblitzen. »Erzähl mir nicht, ich habe sein erstes Wort verpasst«, sagte Lin Bao leise und legte ihre rechte Hand auf eine Panzerplatte des Basilisken, der seinen Kopf zur Begrüßung der jungen Mandalorianerin ein wenig senkte. Lin schenkte ihm ein ebenso sanftes wie trauriges Lächeln, eine Geste, die Jenks seit ihrer Ankunft in diesem Dschungel mit jedem Tag öfter sah. »Ja, ich schließe, ich auch hier. Er kann sehr wohl sprechen«, erwiderte Jenks, nachdem er sich von dem Gedanken verabschiedet hatte, Lin auf irgendeine Art helfen zu können. Lin schüttelte traurig den Kopf. »Kaish Chatuk«, er wiederholt nur. Jenks rang sich ein Grinsen ab und versuchte, den wie üblich eher bissigen Wortwechsel zu entspannen. »Savi«, »wie wir«, bemerkte er in einem freundschaftlichen Tonfall, während er sich zum Gehen in Richtung des Tores wandte. »Wir wiederholen Worte. Babuir wiederholt Sätze und Bilder.« Im Vorbeigehen sah er Lin noch mit den Schultern zucken, ehe sie ihm schließlich auf seinem Weg in den Haupthangar folgte. Babuir blieb zurück, und als sich die Helligkeit der Wand vor den zwei Mandalorianern verringerte, wusste Jenks, dass der Basilisk seine Projektoren ausgeschaltet hatte und nun schlief. Unermesslich weit entfernt lag ein Canok in einer Pfütze aus Schlamm und dem Blut seiner getöteten Artgenossen. Der Canok, ein sehr großer Vertreter seiner Art, maß er doch auch in seinem zusammengesunkenen Zustand noch über einen Meter Höhe, gab gurgelnde Laute von sich. Unter seinem harten Panzer kochte das grüngraue Blut, als es von zwei ums Überleben kämpfenden Zwillingsherzen durch den gesamten Körper gejagt wurde. Die vier dicken Beine waren abgeknickt und erschlafft, lagen nun nutzlos neben dem blattfarbenen Tier. Vor einer Menge an Herzschlägen, die niemand gemessen hatte, war die Canok-Herde von einem Schwarm Kraflügler angegriffen worden, großen Insekten mit einem stachelartigen Auswuchs am Bauchpanzer. Der Schwarm hatte im oberen Bereich des Blätterdaches gelauert, in einer Höhe, die für sämtliche seiner Feinde entweder zu hoch oder zu niedrig war. Als der Geruch der Canoks vom Alpha-Weibchen der Kraflügler registriert worden war, waren die Insekten herabgestürzt und hatten sich mit ihren sechs dünnen, von klebenden Härchen überzogenen Beinen an die trägen Tiere geklammert. Fast gleichzeitig waren 12 Canoks von den Stacheln der Krah getötet worden. Ehe die Canoks eine Gegenwehr hätten einleiten können, waren die Insekten bereits wieder verschwunden und weitergezogen, da die Freisetzung der Krah-Gifte durch die Stachelstiche binnen kürzester Zeit von den Todfeinden der Krah bemerkt worden war. Und so lag nun der letzte noch lebende Canok der Herde inmitten eines Schlachtfeldes und kämpfte mit den toxischen Stoffen, die durch eine klaffende Wunde an seinem Rücken in sein Gefäßsystem eindrang. Das Blut des Tieres, noch immer in Wallung, begann zu verklumpen und die dünneren der Venen und Arterien zu verstopfen. Antikörper nahmen den Kampf auf, warfen sich zu Milliarden auf die eindringenden Kra-Erreger und errichteten Barrieren aus Säuremolekülen. Und sie gewannen. Die Kra-Flügler ernährten sich dadurch, dass sie mit ihrem Stachel ein Stück der Innereien eines Opfers herausrissen. Die Gifte selbst hatten nur auf kleinere Tiere tödliche Wirkung. Dank seiner Größe konnte der überlebende Canok die Stachelwunde verschmerzen, und schon seit Minuten war die geleeartige Schicht über der Wunde dabei, sich zu verfestigen und einen wirksamen Schutz nach außen zu bilden. Langsam erhob sich der Canok. Er hatte gesiegt. Die Fremdkörper waren ausgestoßen worden. Was er nicht wusste und weder zu wissen brauchte, noch jemals wissen würde, seit einer unermesslich langen Folge von Canok-Herzschlägen versuchte der Dschungel exakt das gleiche mit einem sehr viel größeren Fremdling. Der Dschungel versuchte, einen Fremdkörper auszustoßen, der sich wie ein Dorn in sein Fleisch gebohrt hatte. Eine mandalorianische Festung. Inmitten der Lebendigkeit des Dschungels stand eine Bastion des Todes. Hohe Wände aus einem unüberwindbaren Material namens Breska geschaffen viele Lichtjahre entfernt von hier, ragten aus dem von Generatoren getrockneten Erdboden in die neblige Welt eines niedrig hängenden Himmels empor. Geschütze waren in sie eingelassen, leblose Wesen mit der Zerstörungskraft einer ganzen Herde von Maras. Energieschilde überzogen die Mauern, gleich jenem Schutzfilm, mit dem ein Kenner seine Wunden heilen ließ. Der Stützpunkt der Mandalorianer erstreckte sich über einen Quadratkilometer, wies jedoch einen Grundriss auf, der jeglicher geometrischer Regelmäßigkeit entbehrte. Selbst innerhalb der Wände wucherte der Dschungel, wenn auch kontrollierter und in immerwährender Unterdrückung durch die Bewohner der Festung. Den Mittelpunkt bildete ein glänzender Turm, auf dessen Spiegel der Hülle sich der Nebel zu Tropfen sammelte. Dieses Bauwerk überragte sämtliche andere der Festung deutlich an Höhe, was auch einem unwissenden Betrachter augenblicklich seine Wichtigkeit versichert hätte. Zirkelturm nannten die Mandalorianer es. Das zweithöchste der Gebäude war der Hangar, verbunden mit drei kleineren Nebenhallen und gesichert durch zusätzliche Schilde mit eigenen Energiekernen. In ihm befanden sich knapp 100 Basilisk-Kriegsdruiden, in engen Formationen neben und übereinander aufgestellt, und kein einziger glich einem anderen. Die meisten Basilisken besaßen weniger komplexe künstliche Intelligenzen als Babuir, doch selbst die einfacheren zeigten gelegentlich so etwas wie einen Charakter. Aus dem Tor des Hangars traten in diesem Augenblick zwei vergleichsweise winzige Gestalten. Ihre Füße durchstießen den Nebel, der sich bis hinauf zur Höhe der Oberschenkel überall auf den Graswiesen und Schlammflächen zwischen den Gebäuden angesammelt hatte. Sie trugen einfache Kleidung aus festem Stoff, die eng genug anlag, damit man eine Rüstung darüber anziehen konnte. »Kandosilia«, sagte Lynvao leise und ein wenig ehrfürchtig, als sie zum Himmel aufblickte und stehen blieb. Jenks Neum nickte. Über ihren Köpfen, weit, weit hinter der zweiten Nebelschicht, lag ein zweites Universum. Dort zogen Kontinente und große Weltmeere vorbei, gleichsam sanfter Urzeitriesen einer alten Legende. Gebirge zeichneten sich ab, an einigen Stellen der Himmelswelt waren Wälder zu erkennen. Die Mandalorianer sahen das Universum, das oberhalb des Dschungels lag, jeden Tag. Doch wenn dort oben wie jetzt der Sommer nahte, dann rückten Dschungel und Himmelswelt näher aneinander. Der Nebel stieg dann auf und verteilte sich auf eine größere Fläche, da die Himmelswelt ihn zu sich rief. Einige Herzschläge später hatte Lynn offenbar beschlossen, doch keinen Sinn für Schönheit haben zu wollen und ging wieder weiter. Dranks folgte ihr, wohl wissend, dass er noch oft Gelegenheit haben würde, das andere Universum zu bestaunen und der Ausblick am nächsten Tag noch etwas besser sein würde, bis übermorgen dann alles endete. Dranks wusste nicht, dass in weniger als 4 Stunden der Krieg beginnen würde. Nicht einmal jener Mann, der diesen Krieg mehr als alles andere wollte, wusste das. Noch etwas mehr als 37 Standardstunden, wiederholte Kandorus Ordo knapp, was jeder einzelne Mandalorianer auf dem Display hinter ihm sehen konnte und sich zudem auf den Armbandchronometern ohnehin immer zu anzeigen ließ. Der kampferfahrene, leicht gealterte Kommandant stand am Ende einer großen, länglichen Halle, der Kriegsratkammer der Festung. Vor Kandorus hatten sich 200, ungefähr 2/3 aller Mandalorianer, versammelt. Die übrigen im Universum des Dschungels existierenden Krieger waren entweder auf der Jagd nach Bestien oder sicherten die Welle. »Noch 37 Stunden, dann enden für einige von euch ganze Jahre«, sagte Kandorus mit lauter und fester Stimme. »Und sie enden in einem Anfang. Sie enden in der ersten Schlacht des größten Krieges, den diese Galaxis je gesehen hat.« Keiner der 200 Krieger jubelte oder verfiel in Kriegsgeschrei. Niemand von ihnen dachte auch nur daran, zumindest in diesem Moment noch nicht. Denn Jubel galt stets der Gegenwart, nicht irgendwelchen Plänen. Allenfalls jene Ruhmreichen, die einen ehrenhaften Kampf mit einem großartigen Tod beendeten, machten jenen kleinen Teil der Vergangenheit aus, den ein Mandalorianer bejubelte. »Wir haben 113 Basilisken«, erklärte Kandorus. »Einige davon werden Meteoritenkapseln befördern, in denen noch einmal knapp 100 von uns transportiert werden. Die verbliebenen Krieger sichern die Festung.« Der Kriegsrat dauerte eine halbe Stunde an, und im hinteren Teil der Halle stand Jenks Neum inmitten der Menge und hörte zu, wie Kandorus kühl und doch mit unterdrückter Begeisterung jene Strategien vorstellte, die einen Krieg ungekannter Größe einleiten würden. Jenks fühlte sich zerrissen und schrecklich unsicher. »Mevatiga?« fragte Lynn, nachdem ein flüchtiger Blick ihrerseits offenbar seine zweifelnde Miene gestreift hatte. Jenks antwortete knapp, »Sharp.« »Tion Soleil?« Naiso, nesla na, niente. Dianjo? Jenks drehte sich zu ihr. Um ihn herum brachen die Krieger nun doch in freudiges Gebrüll aus. Sie rissen die Fäuste nach oben, in Richtung der stählernen Decke aus Preska, die in diesem Augenblick das einzige war, das noch zwischen den Mandalorianern und dem Universum stand. Die Krieger, die Jenks und Lynn umgaben, tobten vor Hunger auf ehrenvolle Kämpfe und ruhmreiche Siege. Und Jenks blickte die junge Frau vor ihm mit traurigen Augen an und sagte zum ersten Mal in seinem Leben jene Worte, die alles bestimmen sollten, was er war. Jenks Neum öffnete langsam den Mund und sagte, Jokobuya Akani. Lynn starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Goran litt Qualen und er wollte sie auf alles übertragen, was sie ihn umgab. Er wollte, dass die Pflanzen litten und sich vor Schmerz wandten, dass die Bäume verdorrten und in Flammen erstickten, dass die Erde aufgewühlt und jedes einzelne Sandkorn gespalten wurde. Er forderte es. 5 Meter vor ihm ragte der massige, grauhäutige Körper eines Tieres auf, eines kräftigen Pflanzenfressers. Die Mandalorianer hatten in all den Jahren seit ihrer Ankunft dieser Art keinen Namen gegeben, von dem Goran wusste. Aber es war weithin bekannt, dass sie zwar gefährliche Gegner sein konnten, jedoch niemals angriffen, ohne vorher provoziert worden zu sein. Goran hatte sogar 2 Namen für den riesigen Feigling. Er nannte ihn Republik, er nannte ihn Jenks Neum. Mit der Klinge seines Vibroschwertes hieb Goran auf das Tier, das gerade an einem hohen Baum nagte, ein. Es schrie auf, hob die 2 stämmigen Vorderbeine etwas an und hielt nur mit sichtlicher Mühe seinen schweren Leib im Gleichgewicht. Die durch die unter Strom stehende Klinge hervorgerufene Wunde blutete stark, war jedoch verschwindend klein im Vergleich zur Größe des Pflanzenfressers. Das Tier war nicht verletzt, aber wütend und richtete sich nun überraschend schnell auf Goran aus. Der Mandalorianer wich zurück, riss das Schwert wieder hoch. Elektrizität umspielte knisternd die glänzende Schneide. Die angestachelte Republik baute sich vor ihm auf, schob dann den vorderen Teil ihres Körpers blitzschnell nach vorne. Goran wich zur Seite, spürte, wie die Luft einen halben Herzschlag lang gegen die Panzerung seines Helms gedrückt wurde. Die schnelle Bewegung der beiden Kontrahenten wirbelte den Nebel auf, zwang diesen aus seiner fließenden Trägheit. Die Republik folgte Gorans Ausweichsprung mit ihrem langen Hals und nutzte dann ihren stämmigen, mit Dornen besetzten Schwanz. Der Mandalorianer entging der Peitsche nur knapp, Adrenalin drang als ein reißender Strom in seinen Körper ein. Goran holte mit dem Schwert aus und bohrte es tief in die Seite des gewaltigen Tieres hinein. Aus den Augenwinkeln erkannte er, wie der Schwanz zurückkehrte und Goran reagierte augenblicklich. Er stieß sich vom Boden ab und zog sich am steckenden Schwert vorbei in die Höhe. Das dornige Schwanzende schnellte als ein grauer Blitz unter seinen angezogenen Beinen hinweg. Der Mandalorianer genoss diesen Moment, griff jedoch gleichzeitig an seinen Waffengürtel, um einen kleinen Energiedolch zu lösen, den er zwischen 2 der Rückenpanzerplatten bohrte, sich mit der anderen Hand noch immer am Schwert festhaltend. Als Goran beide Füße gegen die Seite des Tieres stemmte und sich dann abstieß, Dolch und Schwert herausreißend, folgten ihm Fontänen aus schwarzem Blut durch die Luft, ehe er sich auf dem nachgebenden Sumpfboden abrollte.
»Ne, Schrabrutne«,
sagte Goran, und seine Stimme wurde durch den Helm verzerrt. »Du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen, Bestie.« Er sprang nach vorne. Die Republik blutete aus 3 Wunden und hatte Mühe, die Bewegungen ihrer 4 Beine noch zu koordinieren. Goran Ordo landete neben dem hin und her zuckenden Hals und schlug ihn mit einem kräftigen Hieb ab. Der in Todesstarre gefallene Kopf von Jenks Neum schlug in einer Schlammpfütze auf. Goran nahm den Helm ab und spuckte auf den Leichnam. Er zwang sich, sich nicht vorzustellen, er hätte tatsächlich Jenks getötet. Er verdiente den Tod nicht, redete Goran sich ein, aber er wünschte in diesem Moment, dass Jenks seinen Triumph miterlebt hätte. Doch Jenks Neum war einen halbstündigen Marsch entfernt in den Tiefen der mandalorianischen Festung. Nahe jenes Kampfzirkels, in dem er Goran Ordo vor knapp 1 Stunde besiegt hatte. Als Jenks allein in seinem winzigen Quartier saß, hallte der kurze Wortwechsel mit Lynn noch immer in seinem Kopf nach.
»Mir war sie gar?«
»Chab.« Jenks starrte auf die kahle, graue Wand, die sich 2 Meter vor ihm befand. Sie war teilweise von winzigen Insekten zerfressen, die ersten bescheidenen Versuche des Dschungels, das ihm fremde Metall abzustoßen. Jenks betrachtete die grünlichen Flecken, und in seinem Kopf verwandelten sie sich in Ungeheuer. Eines wurde zu dem 6-köpfigen Drachen, von dem Candarus ihm während seiner Ausbildung so oft erzählt hatte.
»Tien Soleil?«
»Na also.« Das Gespräch mit Lynn war eigenartig gewesen, und erst jetzt wurde Jenks bewusst, dass er es nie wieder vergessen würde. Er hatte schnell und offen geantwortet. Vielleicht war es sogar so schnell gewesen, dass er seine Antworten selbst erst verstehen musste, um zu begreifen, was die Antwort auf Lyns Frage wirklich war.
Leslana.
Nienteyo. Sie hatte ihn verstanden, aber was sie vorgeschlagen hatte, konnte er nicht tun. Er hatte oft darüber nachgedacht und sich immer gesagt, dass Candorous es ihm niemals verzeihen würde. Tatsächlich würde er sich selbst niemals verzeihen. Und jetzt hatte er inmitten der Menge der anderen Krieger das erste Mal ausgesprochen, warum.
Die und Jo?
Joko Buyakani.
Joko Buyakani.
Kai Star! Erklang die feste, raue Stimme eines Mannes.
Candorous Ordo, Vizekommandant der Festung, trat in Jangs winzige Kammer. Im Gesicht stand zurückgedrängte Wut.
Er ist fort, hallte es in Jangs Kopf wieder, ehe ihm klar wurde, auf wen sich Candorous beziehen musste.
Da war eine besondere Form von fort oder gegangen. Es war die, bei der der Betroffene möglicherweise zurückkehrte.
Goran ist in den Dschungel gegangen.
Candorous baute sich über dem sitzenden Jangs auf. Nachdem du ihn im Zirkel geschlagen hast.
Ah,
Jangs verstand und er verstand auch, dass er nicht wirklich Schuld an etwas trug, sondern Candorous lediglich in Sorge über seinen Sohn war.
Es tut mir leid, gestand Jangs einen Fehler ein, den er nie gemacht hatte.
Das sollte es, erwiderte Candorous scharf, aber nicht wegen deinem Sieg im Kampfzirkel, sondern weil dein Bruder da draußen vielleicht stirbt.
Jangs verkrampfte sich, da sein Unterbewusstsein sich soeben zu einer Antwort entschlossen hatte, die er vielleicht mehr als nur bereuen würde.
Er ist nicht mein Bruder, wir sind nicht verwandt.
Er stand auf, wie Candorous es ihm immer wieder eingebläut hatte. Stehen wie ein Krieger, im Streit wie in der Schlacht.
Kaschka Wort, Jangs, sagte Candorous kalt. Alito Richard Taldin.
Er ist dein Bruder, Jangs, denn Familie ist stärker als Blut.
Jangs blickte zurück und bemühte sich nicht zu blinzeln.
Darum, sagte der Feigling Jangs Neum auf Basic, genau darum ist er es nicht.
Candorous grunzte, sichtlich zornig, dass Jangs eine Sprache verwendete, die zu lernen er selbst stets abgelehnt hatte.
Es tut mir leid, sagte Jangs leise wieder auf Mandoa. Wir finden Goran, ganz sicher.
Candorous wandte sich zum Gehen. Der ungefähren Ortung seiner Rüstung nach ist er in einen mehr als gefährlichen Bereich des Dschungels gelaufen. Todeszone.
Wenn wir einen erfahrenen Suchtrupp senden und... setzte Jangs an.
Candorous Augen funkelten ihn ein letztes Mal an, als der Veteran über die Schulter zu ihm zurück in die Kammer blickte.
Ich hab Lin geschickt.
Dann war Candorous fort.
Jangs stand inmitten des Nichts und hatte die Augen weit aufgerissen. Mandalorianische Wörter schwirrten durch den schwarzen Hass seiner Gedanken.
Heretese,
fluchte er innerlich. Er verwendete sogar die schlimmste Beleidigung, die die Mandalorianer kannten, Huchun. Aber nichts wurde der Tatsache gerecht, dass Candorous Lin in eine der Todeszonen des Dschungels geschickt hatte. Beschimpfungen, die dem gesuchten Wort nahe kamen, fanden sich erst im galaktischen Basic. Bestie kam Jangs zuerst in den Sinn. Dann schließlich lief er los.
Gorans Stolz über seinen Sieg war längst vergangen. Allein und nur mit einem Schwert und einem Dolch bewaffnet, nur durch eine Rüstung geschützt, stand er inmitten einer nebelverhangenden Vegetation. Die Audiosensoren seines Helms nahmen etliche Tierlaute wahr und gaben sie an Gorans Ohren weiter. Durch die Verzerrung klangen sie dabei noch einmal um ein Vielfaches grässlicher. Goran blickte in den Nebel hinein. Sein Herz überschlug sich in einem wilden Trommeln. Er drehte sich langsam, suchte sein gesamtes Blickfeld ab, als wäre er dadurch auch nur ein Quäntchen sicherer. Der Leichnam des Pflanzenfressers lag nur wenige Meter entfernt. Goran hatte sich seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr von der Stelle bewegt, denn der Nebel hatte sich kurz nach seinem Sieg verdichtet. Einer der wissenschaftlich veranlagten Krieger der Basis hatte es ihm irgendwann einmal erklärt. Die Gravitationskräfte, die auf den Dschungel wirkten und sich immerzu leicht veränderten, beeinflussten unmittelbar den Nebel. In dem Jahr, das Goran nun schon im Dschungel verbracht hatte, hatte er auch schon nebelfreie Zeiten erlebt, ebenso wie solche, an denen eine für Mandalorianer unmerklich höhere Schwerkraft den Nebel dicht an den Boden gepresst hatte. Aber all dieses ohnehin begrenzte Wissen über den Dschungel half ihm nun nicht im geringsten. Der Nebel blockierte mehr als nur die Sicht, er störte auch die Funksignale. Damit konnten die anderen die Identifikationschips in Gorans Rüstung nur wenig präzise erfassen. Er war in der festen Überzeugung fortgegangen, sich den Rückweg schon merken zu können, wenn er nur geradeaus ging. Aber im Dschungel gab es kein Geradeaus, keine Wege und keine Rückwege, nur den Nebel. Ich muss mich verstecken, befand Goran schließlich, nachdem die Angst ein unerträgliches Maß erreicht hatte. In seinem Kopf entstanden Bilder, wie er sich selbst eingrub und als Held in die Basis zurückkehrte, nachdem zumindest der dichtere Nebel wieder weitergezogen war. Aber diese Bilder zerplatzten vor Lächerlichkeit. Hastig und berauscht von Adrenalin tat er die erste, schnelle Bewegung seit unzähligen Herzschlägen, indem er zum Leichnam des Pflanzenfressers, den er Republik getauft hatte, hinüberrannte. Er holte mit seinem Schwert, das er die ganze Zeit über hoch erhoben hatte, etwas aus, um es dann im Bauch des auf der Seite liegenden Tieres zu versenken. Goran stemmte sich gegen den von feuchtem Gras überzogenen Erdboden und schnitt unter Einsatz all seiner Kräfte einen langen Schlitz von schließlich 2 Metern Länge in die dünne Haut der Republik. Innereien quollen heraus, begleitet von einem Schwall von Blut und schließlich... Goran sank zu Boden, das Schwert glitt ihm aus der Hand. Er kroch auf allen Vieren auf den aufgeschnittenen Koloss zu, Tränen tropften auf das Innere seines Helmvisiers. »Wird meinen Geruch überdecken«, dachte er wie benommen, »wird mich unsichtbar machen.« Er kroch so weit hinein wie möglich. Und dann schloss er die Augen, um die ungeborenen Jungen der Mutter nicht mehr sehen zu müssen.